Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Sie sind zwei der profiliertesten Regisseure in Hollywood, obwohl sie stilistisch kaum etwas gemeinsam haben. Der Mexikaner Guillermo del Toro und der kalifornische Filmemacher Paul Thomas Anderson. Beide bringen jetzt ihre neuesten Filme in unsere Kinos. Del Toro ist in Vorleistung gegangen und präsentiert seit Donnerstag bei uns seine düstere Literaturverfilmung Nightmare Alley. Und nächste Woche kommt dann der helle Liebesfilm Licorice Pizza von Paul Thomas Anderson auf unsere Leinwände.
Ja, und beide Filme präsentieren unterschiedliche Blicke auf den amerikanischen Traum, also das Versprechen, dass man aufsteigen kann und quasi wie ein unbeschriebenes Blatt Papier von neuem anfangen kann in Amerika, wo man es dann vom Tellerwäscher zum Millionär schaffen kann. Wie sich die Regisseure diesem Narrativ nähern, welche Bilder und Geschichten sie dafür finden, das besprechen wir auch mit Anke Lewicke. Hallo.
Hallo.
Ja, also an euch beide, wieso interessiert sich das Kino immer wieder für dieses gesellschaftliche Narrativ des amerikanischen Traums?
Ja, ich habe ja schon erwähnt, dass der amerikanische Traum eine Idee hat, dass alle von null anfangen können, quasi eine Reise lostreten können für sich, für ihr Leben, für ihre Träume und dass Amerika auch der Raum ist, wo man eben diese Reise antreten kann. Und das macht es natürlich sehr aufregend und toll für Regisseurinnen und Regisseure.
Ja, und wenn man mit dieser Erzählung doch auch immer eine Epoche oder die Gegenwart, in der der Film spielt, reflektieren kann. Und der amerikanische Traum ist ja auch ein Mythos mit Bodenhaftung. Also den kann man ja in der Realität richtig ausprobieren. Und gleichzeitig dieses Narrativ der unbegrenzten Möglichkeiten bringt ja Heldinnen und Helden mit sich, denen das Publikum auf Augenhöhe begegnen kann, weil der sozial-gesellschaftliche Aufstieg sich neu erfinden und finden, das geht uns doch irgendwie alle an.
Wie verhält sich denn Del Toro zum Ausgangsmaterial?
Ja, also der Roman Nightmare Alley von William Lindsay Gresham ist ja so eine Art Anti-Gatsby-Roman. Und Gatsby, das war ja auch schon von Fitzgerald ein Roman, der den amerikanischen Traum ad absurdum geführt hat, die düstere Seite dessen vor Augen geführt hat. Es geht ja um einen Menschen, einen Zirkusartisten letztendlich, der aufsteigt in Amerika, nämlich als Fake-Medium, muss man sagen, Gedankenleser, der es dann von so einem kleinen Zirkus irgendwo in der Mitte des Landes an die Ostküste schafft, dort unfassbar berühmt ist. Aber je berühmter er wird, desto größer seine Hybris, er kommt zu nah an die Sonne und plötzlich verbrennt er sich die Finger. Und verglichen mit dem Ausgangsmaterial und auch der Verfilmung von 49, der Roman wurde ja schon mal verfilmt von Hollywood, ist Del Toro viel näher dran, auch an dem Horror, an dem Düsteren der ganzen Geschichte. Er geht in die Niederung auch der, psychosexuellen Anziehungskraft zwischen den Figuren. Also es ist schon eine gewisse Düsternis und der amerikanische Traum, weil wir über den ja sprechen, der erscheint uns ja hier, Anke, ich weiß gar nicht, ob du mir zustimmen willst, als Lüge.
Ja, auf alle Fälle, weil wir erfahren ja, dass diese Hauptfigur, die von Bradley Cooper gespielt wird, ein Verbrechen begangen hat. Und er geht ja zu dem Zirkus, also da, wo sowieso die Außenseiterinnen, Außenseiter sozusagen sich ausstellen als Schlangenmenschen, als stärkster Mensch der Welt und so weiter, findet er einen ganz guten Unterschlupf, weil hier fällt er eben nicht auf. Und dann entdeckt er eben, dass er mit den anderen, mit den Illusionen einfach spielen kann. Und da finde ich den Film so ganz interessant, weil das ist ja eine doppelte Lüge. Also er ist ja kein unbeschriebenes Blatt mehr. Also kann man überhaupt sich neu erfinden, wenn man eine Schuld als Verbrecher schon auf sich genommen hat? Und dann, wo er dann schließlich sein Geld mitverdient, er nutzt ja sozusagen die Erfahrung einer Analytikerin, gespielt von Kate Blanchett, um den Leuten Illusionen vorzugaukeln. Also aus wahren Geschichten der Menschen macht er quasi Lügengeschichten. Und das finde ich eben ganz interessant. Also das ist so eine doppelte Lüge, oder?
Ja.
Ist ja interessant, dass quasi dieser Film und Licorice Pizza von Paul Thomas Anderson irgendwie zufällig, vielleicht auch gewollt, einen Dialog eingehen. Denn in Licorice Pizza geht es sehr viel sonniger und leichter zu. Das ist eine autobiografische Geschichte aus den 1970er Jahren, in dem die Figuren ja eigentlich so vor Selbstbewusstsein und Unternehmergeist nur so strotzen, oder?
Das stimmt. Es ist eine sehr ungleiche Liebesgeschichte, die wir hier sehen. Ein ziemlich frecher, etwa etwas pummeliger Schuljunge, der auch ein Fernsehstar ist, macht die Schulfotografin an, die wesentlich älter ist als er. Also er ist ungefähr 17, sie ist 27. Und er ist so aufdringlich, dass sie irgendwann nachgibt und mit ihm irgendwie auf ein Date eingeht. Aber diese Beziehung zwischen den beiden ist nie wirklich ausbuchstabiert. Sind sie jetzt zusammen? Ist das mehr so eine Bruder- und Schwestergeschichte? Ist das Liebe? Ist das Freundschaft? Und über diese Dynamik erzählt Paul Thomas Anderson über die 70er Jahre, über seinen Lieblingsort San Fernando Valley, aus dem er auch stammt. Und ich hatte gestern die Ehre, muss ich ja sagen, gestern Nacht mit ihm zu telefonieren in Los Angeles. Und ich habe ihn da auch gefragt, was denn so die eigentliche Inspiration für diesen Film war.
The stories that I collected over the years from a friend of mine who began his life as a child actor in the 70s here in the
Und er erzählte mir, dass die Hauptinspiration für den Film ein Schulfreund war, der selber ein Kinderstar im Filmgeschäft war, aber ganz stark beeinflusst war dann doch auch seine eigene Kindheit, ganz wichtig für das Drehbuchschreiben. Er wollte seine Erinnerungen an seine Jugend, an die Orte, die er besucht hat, in diesem Film wiedererwecken. Und ich finde, das ist die Energie dieses Films, dass wir mit Paul Thomas Anderson die 70er Jahre, die er erlebt hat, nochmal neu erleben.
Ja, und das Tolle dabei ist doch, dass der Film überhaupt nicht, also der ist sehr nostalgisch, aber er hat nichts Verklärendes. Und wie er das schafft, also das finde ich, ist wirklich große Kunst.
Welche filmischen Mittel verwendet denn Paul Thomas Anderson in dem Film, der sonst immer mit sehr obsessiven formalen Mitteln operiert, wenn wir an Filme wie There Will Be Blood oder The Master denken?
Naja, auf alle Fälle ist er ja auf 35 mm gedreht. Das ist ja schon mal eine große Verbeugung vor Zelluloid und eben auch vor den 70er Jahren. Und was mir so gut an dem Film gefallen hat, es gibt ja viele lange Plansequenzen. Und es geht hier ja um zwei junge Menschen, die sich auch immer neu finden und erfinden. Also die 25-jährige Heldin hat ja noch irgendwie es im Leben, ist noch nicht weitergekommen. Und durch diese langen Plansequenzen kommt aber so eine filmische Ruhe rein und sie können sich so wunderbar ausprobieren. Und dann gibt es eben auch immer wieder so tolle, komische Momente, weil sie steigen dann ja ins Wasserbettengeschäft ein. Und wenn man dann so diese Wasserbetten so wackeln und wabbeln sieht, das ist einfach, es hat auch was sehr, immer wieder sehr komisches.
Ja, und ich finde sehr schön, dass der Vergleich, Susanne hat die Obsession erwähnt, hier, dieser Film ist frei, den muss man sich wirklich als total lockeren, wirklich ein Freiheitsschlag auch für ihn als Regisseur verstehen. Ne? Die Bilder, die fließen, es ist sonnig, es macht einfach Spaß, diesen Film zu sehen.
Wir sprechen ja über den amerikanischen Traum. Welches Verhältnis hat denn der Film diesem Thema gegenüber?
Ja, das habe ich Paul Thomas Anderson selbst gefragt. Anke hat das ja schon erwähnt. Die Figuren, denen wir begegnen, die sind ja alles Unternehmer. Und ich habe diesen Film auch so ein bisschen empfunden und gelesen als Satire auf den amerikanischen Unternehmergeist, weil alle ein Geschäft haben, sei es Wasserbetten, Flipperautomaten oder japanische Restaurants. Da habe ich Paul Thomas Anderson gefragt, ist das der amerikanische Traum?
And I think especially if you're a young kid in the San Fernando Valley in the 1970s, you have a lot of ambition. You don't have much talent, but you have a lot of desire and you have a lot of enthusiasm. And that's pretty much all you need to make it big in America.
Also er lacht ja selber drüber, weil er sagt, wenn man 17 ist und jung, so wie in dem Film, und Zeit hat in den 70er Jahren, braucht man nur große Ambitionen. Talent ist da nicht wichtig und das ist alles, um groß zu werden in Amerika. Und dann sieht man ja schon, da ist ja wieder der amerikanische Traum. Man braucht nicht alles, man braucht nur groß zu denken.
Aber ist der US-amerikanische Traum hier nicht auch auf emotionaler Ebene zu finden? Also ein 15-Jähriger, der sich eben in eine 25-Jährige verliebt, ist das nicht auch schon eigentlich ein unmögliches Unterfangen? Und er macht es doch immer weiter. Und das Schöne ist doch, dass der Film so eine Dramaturgie des fortwährenden Scheiterns innerhalb dieser Liebesgeschichte hat, die eben so ziemlich absurd und komisch ist. Und wie die beiden sich dann eben immer wieder neu auch in jeder Szene entdecken. Und mit dem Unternehmertum, was Patrick eben beschrieben hat, kommt ja auch immer so eine Abenteuerlust rein. Also es ist ja, sind ja auch viele kleine Abenteuer-Episoden in dem Film.
Also zwei sehr interessante Filme, die jetzt im Kino laufen und ins Kino kommen. Licorice Pizza von Paul Thomas Anderson, der kommt Donnerstag in unsere Kinos. Und das ganze Gespräch mit Paul Thomas Anderson, das können Sie in einer Woche hier hören, an dieser Stelle in Vollbild. Und den Film Nightmare Alley von Guillermo del Toro, den können Sie bereits auf den Leinwänden in Deutschland sehen.